Wer die letzten Wochen hier im Gottesdienst war, der weiß, thematisch haben wir begonnen, uns mit dem Heiligen Geist auseinanderzusetzen. Das werden wir auch weiter tun. Und möchte ich mit einer Stelle einfach beginnen, die wir alle sicherlich gut kennen. Und zwar ist es aus dem Propheten Sacharja, wo der Prophet den Auftrag bekommt, zu Serubabel, den Statthalter, zu gehen. Der war in Judäa, nachdem das Volk Israel in der Gefangenschaft war, um dort den Tempelbau, die Wiederaufbauung des Tempels zu begleiten und zu beaufsichtigen und durchzuführen unter seiner Herrschaft. Und es war nicht einfach. Er bekam eine ganze Menge Probleme auch. Da gab es sehr viele Leute, die waren nicht so überzeugt, dass das geschehen sollte mit dem Tempel. Und da kam das Wort des Herrn durch den Propheten zu Serubabel und zu dem Priester, damals Josia hieß er, der auch dort war, die verantwortlich waren für das Projekt, für das Bauprojekt, das Wiederaufbauen des Tempels in Jerusalem. Da antwortete er und sprach zu mir: Dies ist das Wort des Herrn an Serubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Wer bist du, großer Berg? Vor Serubabel werde zur Ebene. Und er wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf: Gnade, Gnade über ihn. Diesen Wort möchte ich einmal anfangen. Und hier sehen wir, in diesem Wort wird ausgedrückt, was eigentlich den Unterschied macht zwischen von einem Gemeindebau, würde ich einmal sagen, weil es geht hier geistig gesprochen um den Gemeindebau, das Haus Gottes, den Tempel, was den Unterschied macht, wenn wir dafür uns hingeben wollen, einsetzen wollen und sehen wollen, dass die Gemeinde Jesu erblüht, das heißt die Gemeinschaft der Menschen, die Jesus Christus als ihren Erlöser empfangen haben und ihm nachfolgen und nach seinem Wort leben. Und der Unterschied ist mit einem Wort zu beschreiben, oder mit zwei Worten besser gesagt: Geist Gottes. Es geschieht, alles, was in der Gemeinde geschieht und was irgendwie bleibend ist und Bestand hat, wird nur geschehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, Jesus hat uns nicht gebeten, etwas zu tun. Er hat uns ja gesagt, dass wir seine Zeugen sein sollen und hingehen sollen in alle Welt und das Evangelium predigen sollen und alle Nationen zu Jüngern machen sollen. Jesus hat nicht uns aufgetragen, etwas zu tun, was wir nicht erfüllen könnten. Er würde das nie tun. Er würde uns niemals irgendwo hinsenden und dann uns nicht gleichzeitig damit ausstatten, mit den Dingen, um das zu erfüllen. Ihr würdet niemals eure Kinder irgendetwas tun lassen, wo ihr wüsstet, das würden sie nicht schaffen. Ihr würdet sie niemals dem Versagen ausliefern. Stimmt's? Niemals. Ihr würdet die Menschen, die ihr liebt, nicht nur eure Kinder, sondern irgendjemand, der euch wichtig ist, ihr würdet ihn niemals bewusst irgendwo hinschicken, in dem Bewusstsein, in dem Denken, obwohl ihr wisst, dass das nicht funktionieren wird. Und so hat das Jesus Christus auch nicht gemacht. Er hat uns nicht dazu bestimmt, er hat uns nicht gebeten, etwas zu tun, wo er wusste, dass das überhaupt nicht gehen würde, funktionieren würde. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Er hat gebeten, uns etwas zu tun. Er hat uns gesandt, ausgesandt von etwas, was er wusste, dass wir es schaffen würden, wenn wir das Richtige anpacken würden. Und das Einzige, wie wir das erfüllen können, was Jesus gesagt hat, ist durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und deswegen dieses Thema auch heute Morgen soll uns weiter begleiten. Der Heilige Geist, unsere Kraftquelle. Wisst ihr, der Heilige Geist ist nicht nur eine Beigabe für unser Leben, eine Art extra Bonus, eine Art Sahnehäubchen obendrauf, sondern der Heilige Geist ist in der Tat die absolute Grundlage für das, was wir tun. Für unser gesamtes Leben, die absolute Notwendigkeit für alles, was wir sind, tun und haben. Ohne sein Wirken ist alles, was wir für das Reich Gottes bewegen möchten, so gut unsere Absichten auch sein mögen, mühselig. Mit seinem Wirken mag es zwar kostspielig sein, und das ist sehr kostspielig häufig, aber es ist doch so absolut lebensspendend. Und wisst ihr, wer einmal erlebt hat, und ich glaube, die meisten von euch werden wissen, was ich hier meine. Wer einmal erlebt hat, wie es ist, wenn der Heilige Geist übernimmt, dein Leben, eine Versammlung oder dein Geschäft oder irgendetwas, ein Gespräch, ein Zusammentreffen von Menschen. Wenn du das einmal erlebst, wie der Geist Gottes übernimmt, dann willst du dich nicht mehr mit weniger zufrieden geben lassen. Und das Problem ist, dass wir das so oftmals vergessen. Und deswegen, ich glaube, es gibt gewisse Markierungspunkte im Leben eines Christen, die sind unheimlich wichtig, dass wir immer wieder zurückgehen und reflektieren darüber. Das fängt an mit unserer persönlichen Bekehrung. Ich weiß bis heute, da war ich 17 Jahre alt, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber ich weiß trotzdem noch genau, wann es war und wie es war. Ich weiß bis heute, als ich mit 16 Jahren Jesus Christus begegnet bin, nicht auf einer Veranstaltung, sondern als ich von einer Veranstaltung durch einen dunklen Wald ging und dieser dunkle Wald wurde hell wie am Tage, weil Jesus Christus sich mir offenbarte. Ich weiß genau dieses Gefühl, was dort passierte in mir, das war etwas Kraftvolles, Reales. Ich wusste nicht, wie mir geschah, am nächsten Tag wusste ich, irgendetwas war geschehen. Und Dinge fingen an, sich zu bewegen in meinem Leben. Ich werde nie vergessen, den Moment, wo der Geist Gottes in einer Versammlung kam und ich getauft wurde in seinem Geist und ich zum ersten Mal anfing, in Sprachen zu reden, was ja auch ein ganz wichtiges Ausdrucksmittel, ein Zeichen von diesem Wirken ist. Und ich war dort zu diesem Zeitpunkt alles andere als perfekt. Ich war nicht der perfekte Christ. Ich war in gewisser Weise noch recht verloren, obwohl ich mal mit Jesus angefangen hatte, war ich gerade irgendwo im Niemandsland und trotzdem kam der Heilige Geist und berührte mich. Ich erinnere mich an Zeiten, Markierungspunkte während Veranstaltungen, Anbetungszeiten. Es geht mehr als um Gänsehaut, aber es ist doch interessant, wenn der Geist Gottes wirkt, wie die Gänsehaut entsteht und diese Momente, woran man sich erinnern kann. Die Wunder, die man erlebt. Oder wann immer wir seine Bewahrung, seine Führung erleben, wann immer wir eine Bestätigung dessen erleben, vielleicht betest du für etwas seit langer Zeit und du bekommst einen Eindruck und dann kommt irgendein wildfremder Mensch herbei und bestätigt dir diesen Eindruck. Das sind Markierungspunkte, das sind Erweise des Geistes, die so wichtig sind für uns. Und jeder von uns sollte es sich Zeit nehmen, immer mal wieder persönlich zu reflektieren über die Momente der Begegnungen mit dem lebendigen Gott, mit dem Geist Gottes. Die wahren Glücksmomente im Leben sind Begegnungen mit dem Geist Gottes und den Zeiten in seiner Gegenwart. Deswegen sagt der Psalmist auch im Psalm 84, Vers 11, diese Stelle kennt ihr sicherlich auch sehr gut, ein Tag in seinen Vorhöfen, also ein Tag eben nur am Rande, ist besser als 1000 Tage anderswo. Weißt du, nur ein bisschen von Gottes Gegenwart zu erleben und zu schmecken, wiegt mehr als 1000 Tage Urlaub in der Südsee oder am Palmenstrand zu liegen oder irgendetwas oder auf dem schönsten Berg zu sein und eine Bergwanderung zu machen. Und das ist auch so lebensspendend und so gut und wohltuend, aber ein Tag in Gottes Gegenwart wiegt das bei weitem auf. So spricht die Bibel darüber. Und das ist auch der Grund, warum manche Leute immer wieder über Erweckung, über Herrlichkeit, über Durchbrüche reden und nie zufrieden mit dem Status quo, mit dem Bestehenden zufrieden zu sein scheinen. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Wir wollen nicht nostalgische Christen sein. Wir wollen nicht in der alten, guten Zeit leben, die es eigentlich nie gab. Aber wir wollen uns erinnern, reflektieren über das Gute, was Gott getan hat in unserem Leben. Und hier möchte ich uns auch überhaupt noch einmal daran erinnern, vor Augen führen, warum es Gemeinde gibt. Wir tun gut daran, uns immer wieder bewusst zu machen, wozu es die Gemeinde Jesu gibt, wozu es eine Gemeinschaft wie die CGM gibt, die ja ein Teil von ein Verbund von verschiedenen Gemeinden hier vor Ort ist, die sich auch jetzt wieder treffen hier in Münsingen und in ihrer Art und Weise Gott feiern. Und wir sind eins natürlich im Geist und haben eine Absicht eigentlich. Und diese Absicht finden wir geschrieben in der Geschichte, im ersten Buch Mose, wo Jakob auf der Flucht vor seinem Bruder Esau war und an einen Ort kam und sich niederlag und einen Traum hatte. Und in diesem Traum erlebte er, wie die Engel Gottes auf- und niederstiegen, diese Himmelsleiter. Er hatte diese offene Vision. Und dann sagte er, als er erwachte, ich bin voller Furcht. Ich habe nicht gewusst, dass dies die Stätte ist, dies der Ort ist, wo Gott wohnt. Und er nannte diesen Ort Bethel, was heißt Haus Gottes. Und das ist das erste Mal an dieser Stelle, dass die Bibel diesen Begriff Bethel, Haus Gottes, überhaupt gebraucht. Und hier sehen wir die Definition, die grundsätzliche Bedeutung des Hauses Gottes, sei es im Alten Testament in Form eines Tempels aus Stein und Holz, menschengemacht, ist eine Wohnstätte Gottes, wie man das damals sagte, oder auch im Neuen Testament die Gemeinschaft der Heiligen, die lebendigen Steine, die den Tempel bilden. Es ist das erste Mal, und das ist die Definition des Hauses Gottes, nämlich eine Pforte des Himmels zu sein. Das ist das, was Jakob dort sagte. Ein Ort, wo Gott selbst sich offenbart. Ein Kraftort des Himmels auf Erden. Das soll jede Gemeinde sein, in einer gewissen Weise. Ein Kraftort des Himmels auf Erden, stell dir das einmal vor. Eine Pforte des Himmels, das sagte Jakob. Eine Tür, ein Ort, wo eine Tür zum Himmel geöffnet ist. Und wisst ihr auch, die CGM, sie kann und soll solch ein Ort für uns und für andere Menschen sein. Und dazu, genau dazu, um das zu erfüllen, braucht es die Kraft des Heiligen Geistes. Wir werden nie ein Kraftort Gottes auf Erden sein. Eine Pforte des Himmels, so wie Jakob es sagte und auch sah, in seinem Bild, wo die Engel Gottes auf und niedersteigen, wo das Übernatürliche, das Himmlische geschieht. Wir werden es nie sein, wenn wir einfach nur es mit menschlichen Mitteln versuchen. Wir brauchen die Kraft Gottes. Und hier kommt etwas ganz Wichtiges ins Spiel. Denn seine Kraft hier, heute, die fällt nicht so einfach auf die Erde. Sie plumpst nicht so auf die Erde, also so, sie wird nicht so runtergeworfen wie so ein Stück irgendwie vom Himmel und dann, was man aufsammeln könnte. Nein, Gott hat es erst anders vorgesehen. Er hat einen anderen Weg geschaffen, der weitaus besser und genialer ist, wie er sich dieser Welt offenbaren will. Und diesen genialen Gedanken Gottes, den finden wir in Johannes 7, Vers 38, 39. Da möchte ich einmal das lesen. Gemeinsam mit euch. Ich habe jetzt nicht die Schriftstelle hier, aber wenn du das hast, die Schriftstelle Johannes, Kapitel 7, Vers 38, dann Vers 39, das wäre super, wenn du das projizieren könntest. Und wenn nicht, ist es auch jetzt nicht der Weltuntergang. Hier sehen wir, wie das die Kraftentfaltung Gottes funktioniert in der Zeit des neuen Bundes. Jesus sprach hier prophetisch über die Zeit, die nach seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt kommen würde. Johannes 7, Vers 38 und 39. Er sagte hier, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und hier sehen wir Gottes Methode, Gottes Werk, so wie Gott arbeitet. Er spricht hier darüber, dass eine Zeit kommen würde nach seiner Auferstehung, wo er seinen Geist ausgießen würde, dass jeder, der an Jesus glaubt, so wie die Schrift es gesagt hat, und da gab es ja einige Prophetien in der Schrift, auch Jesaja sprach darüber und sagte, dass gab das wieder, gab schon prophetisch diese Aussicht, von der Jesus sprach hier. Aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir denken, die Kraft Gottes kommt von dort. Und sie kommt ja auch von dort, ganz klar, weil dort ist Gott. Gott ist im Himmel und unserer Wahrnehmung, unserer Vorstellung. Aber so wie Gott es gedacht und vorgesehen hat, ist, dass die Kraft Gottes hervorkommt, transportiert wird durch die Leiber, durch die Personen, durch die Träger seiner Gegenwart, Menschen, die an ihn glauben, und da sich die Kraft Gottes entfalten wird. In Form dieser Ströme lebendigen Wassers. Hier einmal ganz wichtig, das Wort Ströme. Jesus sprach nicht von Tropfen, er sprach nicht von Bächen, er sprach nicht von einem Rinnsal. Und wenn wir zufrieden sind mit dem Rinnsal des Geistes, dann stellen wir uns besser um, weil Gott hat uns nicht einen Rinnsal versprochen. Er hat gesagt, die Ströme des Geistes, sie sollen fließen. Ströme, Ströme reden von Kraft, von einer Unbändigkeit, von einer Dynamik, die nur Gott einfach wirken kann. Und er sagte hier, wer mich glaubt, aus diesem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, lebendiges Wasser ist Quellwasser. Das heißt, Jesus sagt hier, dass dem Gläubigen, den an ihn Gläubigen, dass in ihn eine Quelle, ein Quellort entstehen würde. Und das ist ganz wichtig, weil Gott hat uns nicht nur ein Reservoir gegeben, also ein Wasserspeicher, wo er Wasser reinkommt, packt und dann wird das eben aufgebraucht. Nein, Gott hat uns eine Quelle in uns gelegt. Ein Reservoir läuft leer, eine Quelle nicht. Gott gab uns nicht nur ein Kraftreservoir, also eine Batterie, die dann aufgeladen wird, sondern Gott gab in uns eine Kraftquelle. Das ist sehr wichtig. Mit anderen Worten, Gott hat in dir und mir ein Kraftwerk hineingebaut, eine Kraftzelle. Und es gibt jetzt ganz in der Physik natürlich und auch in der Technik ganz interessante Bilder heutzutage. Man forscht ja mit Mini-Kraftwerken, die in Autos eingebaut werden. Ich rede nicht über Wasserstoff, sondern es gibt schon seit langem die Idee, dass man einen Mini-Reaktor in Fahrzeuge einbaut, weil man dann eine ständige Dynamik hat, Kraft hat. Ich weiß nicht, ob ich da mit so einem Fahrzeug fahren möchte, ob das jetzt schon so weit ist. Aber ich glaube, dass wir Menschen instinktiv wissen, es muss noch etwas Besseres geben. Es muss etwas geben, was eine bleibende Kraftquelle ist. Und ich denke, das finden wir darin ausgedrückt. Jetzt die Frage ist, wie finden wir zu dieser Kraft? Jesus sagt in diesem Vers, in Johannes 7, Vers 38, er sagte, wer an mich glaubt, so wie die Schrift gesagt hat. Und es ist eigentlich so, dass Jesus nicht sagte, wenn du die Gebote erfüllst, obwohl das sehr wichtig ist, wenn du diese und jene Voraussetzung erfüllst, was alles gut sein mag, er betont hier und sagt in diesem Vers eine Sache, wenn du an mich glaubst. Und dieses Glauben in ihn hinein, dieses Glauben in ihn hinein ist auch ein Begriff, den man wiedergeben könnte mit wer in mir bleibt. Weil Glaube bedeutet nichts anderes, als verbunden zu bleiben, als sein Herz, seinen Sinn, sein ganzes Wesen auf diese eine Person, Jesus Christus, auszurichten. Also, wer an mich glaubt, wer in mich hineinglaubt, könnte man sagen, wer mit mir verbunden bleibt. Und das bringt uns natürlich zu dieser bekannten Stelle, die wir auch so oft hören, zitieren und die so wichtig ist, in Johannes 15, wo Jesus das Bild gibt vom Weinstock und den Reben. Ganz klar. Und er sagt in diesem Gleichnis natürlich diese bekannte Aussage, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir reden über die Kraft Gottes. Wir reden über das übernatürliche Wirken des Geistes. Wir reden darüber, dass der in uns wohnende Geist Gottes, der das Kraftwerk Gottes ist, diese Ströme durch uns hervorbringen kann. Und ich bin mir sicher, dass wenn Jesus heute leben, oder wenn Jesus erlebt ja sowieso, aber wenn Jesus heute seinen Dienst tun würde im Jahr 2020, er würde noch ganz andere Beispiele nehmen. Er würde vielleicht nicht über den Weinstock reden, weil das machte Sinn damals für die Menschen. Er würde über andere Dinge reden. Und ich weiß, dass das jetzt auch nicht das modernste Objekt ist. Ja, er würde vielleicht Folgendes tun. Er würde hingehen und sagen zu den Jüngern, seht her, ich will euch erklären, wie der Glaube funktioniert, wie das Christenleben funktioniert, wie die Kraft des Heiligen Geistes funktioniert. Er würde ihnen sagen, seht, es ist ganz einfach. Schaut dieses Kabel an und dann würde er ihnen sagen, ich, Jesus, bin die Stromquelle und ihr seid die LED-Lampe. Ja, okay, oder noch ein bisschen altmodischer hier, diese ganz normale Glühlampe mit diesem Glühfaden drin. Solange ihr in der Fassung bleibt und es den Strom erlaubt, durch euch zu fließen, werdet ihr helles Licht erzeugen. Sprechen wir über Bleiben, dann ist genau das, wovon wir reden. Ja? Ich will es mal hier hinlegen, damit wir das vor Augen haben. Also, Glauben ist für jedermann gedacht. Das heißt, für den dümmst anzunehmendsten User, wie man das so schön sagt, in der Computertechnik. Das ist der sogenannte DAU, ja, D-A-U. Das ist der dümmste anzunehmende User. Das heißt, alles, was gemacht wird, muss für den schlimmsten Fall, für den hirnlosesten unter uns allen gedacht sein. Und in der Tat, ich glaube, Menschen, die nicht so viel denken, dass sie auf dem Kasten haben, die sind im großen Vorteil. Weil sie dazu neigen, eher das zu glauben, was Jesus gesagt hat. Deswegen sagt Jesus, werdet wie die Kinder. Stimmt's? Gut. Also, bleiben ist eigentlich ganz einfach. Das ist ja diese Genialität der Stromversorgung. Strom wird erzeugt irgendwo im Kraftwerk durch Wasserenergie oder durch Windenergie oder durch Kernenergie oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was dein Strommix hergibt, wo das alles herkommt, ob du grün, grau oder irgendetwas hast. Spielt keine Rolle. Energie wird auf jeden Fall dann in Form von Elektrizität oder elektrischem Strom durch die Kabel transportiert. Ja, das wissen wir alle. Ja? Und das, es ist so genial. Ich meine, das ist ja richtig Hochspannung. Es geht hier um über 1000 Kilovolt, das heißt über Millionen, 1, so und so viele Millionen Volt. Das hier hat ja nur 220 Volt. Das heißt, um ein Vielfaches wird der Strom in einer immensen Spannung wird transportiert durch die Leitung. Dann kommt das, landet das schließlich mit Überlandleitungen an unserem Ort, zum Verteilerhaus und es wird erstmal umgewandelt von, das ist aber nicht so wichtig, von gleich in Wechselstrom und dann wird er so verteilt, dass er in deinem Haus ankommt und dann gibt es Elektriker und Menschen, solche genialen Leute wie Boas unter uns, der heute nicht da ist, aber der denkt, wenn der das hören würde, würde sein Herz hochschlagen, weil das ja sein Bereich ist hier. Die sorgen dafür, dass dann Steckdosen in die Wand kommen. Und wir, also die Steckdosen sind da, hier sehen wir überall die Steckdosen und so funktioniert das einfach. Und das ist das, was Jesus uns sagen möchte. Ja? Bleibet in mir. Bleiben, und hier geht es nicht um Errettung, hier geht es nicht darum, ob wir errettet sind oder nicht, hier geht es nicht darum, seine Errettung zu verlieren, sondern es geht darum, in einer Verbindung, in einer geistlichen Verbindung zu bleiben, so wie es nötig ist, in einer, bei Strom, in einer physischen Verbindung zu bleiben. Und wie bleiben wir nun angeschlossen? Wie bleiben wir angeschlossen? Und ich würde einmal sagen, bleiben bedeutet eigentlich, nichts weiter als alles Erdenkliche zu tun, um in Verbindung mit der Quelle zu bleiben. Und das tun wir, indem wir uns immer wieder bewusst für ein Leben in der Kraft und Abhängigkeit des Geistes entscheiden. Es gibt hier eine Stelle in der Apostelgeschichte, ganz am Anfang der ersten Christen. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, 42, das sind alles bekannte Bibelstellen, da heißt es, die gläubig gewordenen, also die, die sich gerade bekehrt hatten durch die Botschaft von Petrus, sie blieben in der Lehre der Apostel, also im Wort, sie blieben im Gebet, sie blieben im Brechen des Brotes, im Abendmahl, beziehungsweise in einer anbetungsvollen Betrachtung, was ja das Abendmahl auch ist, dieses Verbinden, und in der Gemeinschaft. Das sind einige Dinge, die wir in diesem Vers lesen, die uns sagen sollen, wie wir denn den Stecker im Kabel halten können, in der Steckdose halten können, hineinführen können, damit wir das Licht der Welt sein können. Sehr, sehr einfach eigentlich hier von Jesus erklärt, immer noch relevant für uns heute. Es geht um dieses Verbinden. Und wisst ihr, zu bleiben ist nicht anstrengend. Und es ist auch nicht krampfig, weil manchmal denken wir, der christliche Glauben und das Leben in der Kraft Gottes, den Geist Gottes zu erleben, das muss der letzte Krampf sein. Ich muss irgendwie mich anstrengen, ich muss sehen, dass ich keinen Fehler mache, und wenn ich dann alles richtig mache, dann kann Gott mich gebrauchen. So funktioniert das zum Glück nicht. Ich bin sehr dankbar dafür. Wisst ihr, wiederum, also ich glaube nicht, dass man sagen könnte, dass es viel Mühe bereitet, den Stecker in die Steckdose zu stecken, oder? Würdet ihr das als mühevoll und anstrengend, ja, manchmal ist es anstrengend, also ich muss euch sagen, wo wir zuerst als Deutsche in unsere Schweizer Wohnung eingezogen sind und diese Stecker hatten, manchmal hatten wir schon Schwierigkeiten, da den richtigen Stecker zu finden. Es war ein bisschen mühselig, aber sobald wir verstanden, wie genial das ist, einen Schweizer Stecker in eine Schweizer Steckdose, einen deutschen Stecker in eine Schweizer Steckdose zu stecken, war das alles gar kein Problem mehr. Also ich würde mal sagen, es ist recht mühelos, ja, einen Stecker in eine Steckdose zu stecken. Und wisst ihr, das ist die Botschaft auch, die Gott uns heute sagen möchte. Steck deinen Stecker wieder in die Steckdose. Verbinde dich wieder ganz neu. Viele von uns, die wundern sich, warum geht das nicht? Warum sieht mein Leben so aus? Es ist so mühselig und ich leuchte irgendwie nicht. Ich kriege das irgendwie nicht gebacken. Ich verstehe das nicht, es ist so anstrengend. Ich versuche Licht irgendwo in den Raum zu bringen und es klappt einfach nicht. Und hast du schon mal am Ende des Kabels geschaut? Hast du schon mal hier gesehen und geguckt, ob du vielleicht den einfachen Vollzug ausführen musst, den Stecker in die Steckdose zu stecken? Weil genauso funktioniert das auch in unserem Glaubensleben. Stecke deinen Stecker wieder in die Steckdose. Nun, es gibt Menschen, die Furcht vor dem Strom haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke hier für einige Menschen, einige Christen auch, die vielleicht schon sehr lange gläubig sind. Sie haben in der Tat Angst, sich mit Gott zu verbinden, weil sie Furcht haben, oh, wenn ich mich Gott zu sehr nahe oder irgendwie mich mit Gott zu sehr auseinandersetze, er ist eigentlich unberechenbar. Und wenn du ein falsches Bild hast, wenn du Furcht vor Gott hast, wirst du deinen Stecker nicht in die Steckdose stecken. Aber wisst ihr, wir brauchen uns nicht zu fürchten vor der Steckdose. Wer hat Angst? Wer geht zu der Steckdose, wenn er irgendwie seinen Föhn oder irgend sein Gerät in die Steckdose steckt? Und wer hat Angst dabei? Wer zittert? Werde ich es überleben? Wer kennt das? Keiner. Sehr gut. Ich bin beruhigt, dass euch das allen so geht und dass ihr nicht so seid. Also, Gott ist nicht so, wie du denkst. Er ist viel besser. Immer viel besser. Er ist immer besser, als wir uns das vorstellen können. Es gibt Menschen, die haben mal einen Stromschlag bekommen. Ja, die haben einen unheimlichen Respekt vor Elektrizität. Und das ist auch gut so. Wir sollten einen gewissen Respekt haben. Aber ich möchte dir sagen, es gibt Momente in unserem Leben, auch als Christ, da haben wir einen ganz schön einen gewischt bekommen. Also wir haben da noch so richtig unsere wunden Male. Das hat wehgetan. Wir haben da schlechte Erfahrungen gemacht. Man hat irgendwie was, irgendwie ist man dumm behandelt worden. Man hat so richtig einen übergebraten bekommen. Und dann möchte man nicht so gerne sich mehr verbinden. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und ich denke, heute spricht der Geist Gottes, wenn du das bist, er spricht zu dir, ermutige dich, traue dich wieder. Und zwar vergebe. Ja, entscheide dich zu vergeben. Stecke deinen Stecker wieder ganz neu ein. Zieh dich nicht zurück. Vielleicht, und das ist vielleicht auch relevant für den einen oder anderen, vielleicht musst du einfach, wenn die Lampe nicht leuchtet, hör auf, dich aufzuregen. Vielleicht musst du einfach mal vom Sofa aufstehen und den Stecker reinstecken. Ja, es gibt Menschen, die liegen auf dem Sofa und denken irgendwie, wundern sich, dass das einfach nicht klappt in ihrem Glaubensleben. Und Gott, wenn es dich betrifft, dann sagt Gott dir, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, steh auf, werde Licht, da haben wir ja die Verheißung. Jesaja 61, steh auf und leuchte, denn dein Licht ist schon da, der Strom fließt, er ist zugänglich für dich. Stecke deinen Stecker in die Steckdose. Und so gibt es viele Dinge, die uns bewegen. Wisst ihr, wenn die Arbeit für den Herrn mühselig geworden zu sein scheint, ist es immer wieder Zeit zu reflektieren. Deswegen dann sagt Jesus zu uns, was er auch zu seinen Jüngern gesagt hat, Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch, ich möchte euch Ruhe geben. Wisst ihr, das hat er den Jüngern gesagt. Das hat er denen gesagt, die unterwegs waren und sein Werk getan haben. Wir nehmen diese Stelle gerne für die Leute, die so ganz in der Ecke hängen und ganz weit weg sind. Aber es geht zunächst einmal, für die gilt das auch, aber zunächst einmal gilt es für diejenigen, die treu und hingegeben ihm dienen, alles tun und manchmal zu einem Punkt kommen, wo sie merken, ach, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich fühle mich mühselig und beladen. Wer kennt dieses Gefühl? Ich kenne es sehr oft. Ich habe es sehr oft. Und dann hilft das Jammern nicht. Es hilft auch nicht, sich zu beklagen oder sich zurückzuziehen. Das Einzige, was hilft, ist, steck den Stecker wieder ganz neu in die Steckdose und lass das Licht leuchten. Der Herr liebt es, seine Kraft zu demonstrieren und es uns dadurch zu zeigen, auch zu zeigen, wer er ist und wie sehr er uns eigentlich liebt. Und ich glaube, dass wir in dieser Woche, die vor uns ist, ganz besonders sensibel dafür sein sollten und uns ganz besonders ausrichten sollten und vom Herrn erwarten sollten, dass er zu uns spricht in irgendeiner Form. Dass er, ich habe das immer wieder gehört von Menschen, die gesagt haben, die das Gefühl hatten, Gott möchte zu ihnen reden. Und dann sagten sie, es kam Freitag und sie dachten, Gott hat überhaupt nicht geredet. Bis sie sich dann erinnerten, dass eigentlich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag der Herr die ganze Zeit geredet hat. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis es dann zündet. Ganz klar. Er will uns auch in dieser Woche Hinweise seiner Liebe geben und uns zeigen, wie sehr er durch uns wirken möchte. Und lasst uns in dieser Zeit ganz besonders offen sein. Und ich möchte euch uns alle ermutigen, so durch diese nächste Woche zu gehen, durch diese Tage zu gehen, bis die Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht die Tropfen, Jesus hat uns nicht verheißen, die Tropfen, die Bäche, sondern die Ströme. Natürlich, es gibt dann natürlich immer mehr. Petrus zum Beispiel, wir wissen das, Petrus in der Apostelgeschichte lesen wir. Petrus, der brauchte nur irgendwo längs zu gehen, vielleicht war er nur auf dem Markt einkaufen oder er war zu irgendeinem Treffen. Und dann, wo sein Schatten hinkam, wurden die Menschen geheilt. Ich meine, Petrus musste gar nicht jetzt für die beten oder irgendetwas. Es geschah einfach so nebenher. Ja? Ich glaube, da kann man sagen, Petrus, aus seinem Leibe flossen Ströme lebendigen Wassers. Das will ich auch. Ich weiß nicht, ob mein Schatten jemals das bewirken wird, aber eins weiß ich, ich möchte, dass die Ströme aus mir hervorkommen. Wenn du das auch möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, einfach mit mir dich heiß zu machen und einfach zu glauben, dass Gott uns begegnet, weil wir brauchen das so sehr, die Begegnung mit ihm. Danke, Herr, für diese Woche. Danke für deinen Geist. Danke, dass dein Geist Kraft ist. Danke, dass du uns eine Quelle gegeben hast in uns, die ins ewige Leben quillt. Danke, dass die Ströme da sind. Und ich bete, dass du uns Weisheit gibst und eine Einfältigkeit gibst, diese Ströme fließen zu lassen. Herr, ich bete, dass du uns diese Schlichtheit des Glaubens schenkst, wie Kinder zu sein. Wenn du sagst, steck den Stecker in die Steckdose und das Licht wird leuchten, dann wollen wir das einfach tun. Ich bete, dass du uns in dieser Woche heimsuchst, begegnest, so wie wir es brauchen. Ich bete, dass du uns in die Lage versetzt, zu hören von dir. Und mit großer Freude und Ermutigung und mit großem Glauben nach vorne zu schauen. Ich segne jeden Einzelnen hier in diesem Raum und ich bete für göttliche Begegnungen, klein, groß, im Alltag, in den Familien, in den Häusern. Danke für den Frieden Gottes. Danke, dass du sagst, immer noch sagst, kommt her zu mir, all ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe, Shalom, Frieden, Wohlergehen geben. Ich segne euch in dem Namen Jesu.